Hi, wie schön, dass du bei dieser neuen Folge von meinem Podcast wieder mit dabei bist. Ja, wahrscheinlich hast du es in den letzten zwei Wochen mitbekommen. Man kommt ja auch fast gar nicht drum herum. Es soll heute um den großen Rückruf von Ferrero gehen, weil Salmonellen in Kinderprodukten gefunden wurden. Und mit Bakterien verunreinigte Lebensmittel, die gibt es nicht erst seit diesem Skandal um diese Kinderprodukte von Ferrero. Es gibt viel häufiger Lebensmittelkontaminationen mit Bakterien und oft sind Salmonellen der Grund, warum eben diese Lebensmittel dann zurückgerufen werden. Aber ganz ehrlich, häufig bekommen wir davon gar nichts mit. Und eine Frage, die sich dabei noch stellt, ist ja auch, wie kann es denn eigentlich dazu kommen? Und genau das wollen wir uns heute in dieser Podcast-Folge näher angucken. Wenn du doch eher der Mensch bist, der sich gern Sachen durchliest, den Blogbeitrag, den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ja, und dann lass uns mit dieser heutigen Podcast-Folge starten. Bis gleich. Wie schön, ich sag's gerne nochmal, wie schön, dass du bei dieser neuen Folge damit mit dabei bist. Falls du jetzt neu in diese Folge reingeschalten hast und gerade zum ersten Mal auf meinem Podcast gelandet bist, ich bin Isabel, ich bin Doktorandin und ich liebe die Arbeit mit Bakterien. Ich bin seit über 10 Jahren im Labor mit Bakterien zugange und dadurch, dass ich der Meinung bin, dass wir alle einfach noch viel zu wenig über Bakterien wissen, gibt es diesen Podcast und auch meinen Blog. Und Ziel ist es, dass du ein bisschen mehr über Bakterien erfährst, allgemein, was Bakterien sind, aber auch, was Bakterien mit uns in unserem Zusammenspiel, was sie uns Gutes tun können, aber was sie auch für Erkrankungen auslösen können. Und dazu passt dieses heutige Thema sehr, sehr gut. Es geht um die große Rückrufaktion von Ferrero und seinen Kinderprodukten. Vielleicht hast du das mitbekommen in den Nachrichten, sie haben viele ihrer Kinderprodukte jetzt gerade passend zur Osterzeit natürlich sehr super zurückgerufen, weil in dem belgischen Werk Salmonellen nachgewiesen wurden. Das Lustige daran, eigentlich kann man es schon gar nicht mehr lustig nennen. Als ich mich hier für diesen Blogbeitrag und auch für die Podcast-Folge vorbereitet habe, bin ich ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen. Und ich muss wirklich sagen, also das ist wirklich was mich unglaublich geärgert hat. Denn Ferrero selbst macht eigene lebensmittelmikrobiologische Untersuchungen. Also in regelmäßigen Abständen untersuchen sie ihre eigenen Produkte auf Bakterienkontamination oder sonstige mikrobielle Kontamination. Und sie haben bereits Mitte Dezember festgestellt, dass sie eine Salmonelleninfektion haben. Oder dass ihre Produkte mit Salmonellen kontaminiert sind. Und also ich meine, wenn du dir mal überlegst, sie haben Mitte Dezember das schon herausgefunden und diese ganzen Kinderprodukte wurden Anfang April erst zurückgerufen. Und das auch erst, nachdem es mittlerweile 114 bestätigte Infektionen gibt durch Salmonellen und 28 Verdachtsfälle. Und nachdem halt das wirklich nicht nur in einem Land aufgetreten ist, sondern wirklich in mehreren Ländern Europas. Besonders häufig sind von diesen Salmonelleninfektionen Kinder unter 10 Jahren betroffen. Und hier hat sich herausgestellt, dass die Kinder, die diese Kinderprodukte zu sich genommen haben, sehr, sehr häufig im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und da frage ich mich doch, wie kann es sein, wenn die ersten Fälle bereits im Januar in Großbritannien aufgetreten sind und mittlerweile in sämtlichen Ländern, also Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland, in so vielen Ländern ist es mittlerweile aufgetreten und erst dann kommt Ferrero aus dem Quark und sagt, also wir haben da eine Salmonellenkontamination, wussten wir schon Mitte Dezember. Ey, ganz ehrlich, da fragt man sich doch wirklich, was das soll. So, aber bevor ich mich jetzt hier noch weiter in Rage rede, in dieser heutigen Podcast-Folge soll es natürlich einerseits darum gehen, was Salmonellen sind und was Salmonelleninfektionen auslösen können bei uns Menschen. Aber gerade weil dieses Thema so aktuell ist, es gibt ganz, ganz viele Seiten im Internet, die den aktuellen Stand der Thematik aufarbeiten. Es gibt geprüfte Informationen dazu, was Salmonelleninfektionen sind und wie sie behandelt werden. Da verweise ich gerne auf die Seiten vom RKI. Aber diese heutige Podcast-Folge soll sich eher mit den Fragen beschäftigen. Wenn Lebensmittel mit Bakterien kontaminiert sind, wie häufig kommt das denn eigentlich vor? Und was sind kritische Lebensmittel und welche Rückrufe gab es bereits auch vor Ferrero? Und ja, bevor wir jetzt in diese Thematik, bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, nochmal kurz, was Salmonellen sind. Also, Salmonellen sind gramnegative und wirklich äußerst vielfältige Bakterien. Es gibt nicht nur eine Salmonelle, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Typen. Und diese vielen verschiedenen Typen, die sind wirklich extrem vielfältig. Sie lösen im Menschen je nach Art unterschiedliche Erkrankungen aus. Aber grob zusammengefasst kann man sagen, dass sie Durchfall, Bauchschmerzen und Erbrechen auch auslösen können. Es gibt aber auch Erkrankungen wie Typhus und Paratyphus. Typhus ist eine ganz tückische Krankheit, weil es ganz oft auch so sein kann, dass es Menschen gibt, die damit zwar infiziert sind, selbst aber nicht erkranken, es aber weitergeben können. Da gab es früher mal den Fall der Typhoid Mary. Die hat in einer lebensmittelverarbeitenden Firma gearbeitet und hat dadurch, dass sie selbst Ausscheider war, hat sie ganz viele Menschen weiter angesteckt, weil sie halt Süßspeisen hergestellt hat, die dann teilweise ein bisschen länger standen und sich da die Salmonellen sehr gut drin vermehren konnten. Typhus ist eine Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft. Also das heißt, wir haben hier hohes Fieber, Bauch und Glieder und Kopfschmerzen und es kann auch zu Komplikationen kommen. Und diese Krankheit kann im Allgemeinen gefährlich verlaufen. Der bevorzugte Wirt von Salmonellen ist fast ausschließlich der Mensch, also je nach Art hier auch wieder. Es gibt einige Arten von Salmonellen, die bevorzugen ausschließlich den Menschen. Bei anderen Salmonellen ist es aber auch so, dass es auch Tiere betreffen kann, wie Säugetiere, Reptilien und Vögel. Und sie können es einerseits beherbergen, erkranken ganz oft nicht und können es auch weitergeben. Bei Salmonelleninfektionen ist es es gibt zwei Arten, die charakteristisch sind. Entweder treten sie als einzelne Infektionen auf oder als Fallhäufungen. Diese Fallhäufungen haben wir ganz oft, wenn wir zum Beispiel hier von kontaminierten Speisen reden, die von mehreren Menschen verzehrt werden und sie sich dann anschließend infizieren. Das haben wir ganz oft, das hatte ich in vorherigen Podcast-Folgen auch schon erwähnt, wenn man eine ungekühlte Ei- oder Milchspeise hat, die über längere Zeit ungekühlt dasteht, dann können sich dann ganz schnell die Bakterien darin vermehren, die Salmonellen. Und dann kann es wirklich dazu kommen, dass sich durch diese eine Speise ganz viele Menschen infizieren. Salmonelleninfektionen sind in Deutschland meldepflichtig und deswegen haben wir auch einen relativ guten Kenntnisstand darüber, wie viele Menschen sich durchschnittlich jedes Jahr infizieren. Durchschnittlich sind das nämlich etwa 14.000 Menschen, die sich mit Salmonellen infizieren. Und ganz klassischerweise passiert das über kontaminierte Lebensmittel, die eben nicht durchgängig gekühlt wurden, wie zum Beispiel Milch und eihaltige Speisen. Jetzt im Fall von Kinderschokolade oder allgemein von Schokolade, ist das auch ein perfektes Transportmedium sozusagen. Denn in fetthaltigen Speisen, wie zum Beispiel unserer Schokolade, reichen bereits eine geringe Anzahl an Salmonellen aus, damit wir uns infizieren. Normalerweise braucht man für eine Salmonelleninfektion so 1 Million Bakterien, die sich ganz munter in der zum Beispiel kontaminierten Speise vermehrt haben. Haben wir fetthaltige Speisen, dann reichen bereits so um die 100 Salmonellen aus, um den Menschen zu infizieren. Also das heißt, der erste Infektionsweg ist, dass wir kontaminierte Speisen haben. Es kann aber auch vorkommen, dass wir einen mit Salmonellen infizierten Menschen haben und der dann über unzureichende Hygiene diese Bakterien auf die Speisen überträgt und dadurch dann weitere Menschen infiziert. Wie ich es bei der Typhoid Mary erzählt habe. Gerade bei Kindern kann es aber auch sein, dass es eine ganz klassische fäkal-orale Weitergabe ist. Also das heißt, wenn halt wirklich auch hier die Hygiene nicht ausreichend ist und die Hände nach dem Stuhlgang zum Beispiel oder allgemein nach dem Toilettengang nicht ordentlich gereinigt wurden, dann können die Kinder sich und auch andere infizieren, dadurch, dass halt dann diese verdreckten Hände in den Mund genommen werden. Ja, nun ist die Frage, wie es denn allgemein bei Ferrero oder auch bei anderen lebensmittelherstellenden Betrieben zu Kontaminationen kommen kann. Die Produktion von Lebensmitteln ist generell in der EU eine streng überwachte Angelegenheit und in einer gesonderten EU-Verordnung geregelt. Dafür werden einerseits Maschinen, Tanks, Behälter, Rohre, Zuleitungen, also alles, was in der Firma oder in der Produktionsstätte vorhanden ist und was mit Lebensmitteln in Kontakt kommt, die ganzen industriellen Gerätschaften werden regelmäßig gewartet, überprüft und bei Bedarf eben auch erneuert. Auch die Wahl des Materials, also woraus diese Rohre oder Behälter bestehen, kann zu einer Verringerung der Keimzahl beitragen. Zusätzlich werden mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt, die einerseits durch die Produktionsfirma selbst, aber auch durch Behörden durchgeführt werden, sodass wir hier eine regelmäßige Kontrolle der Produkte haben. Nach der Verordnung ergibt sich das HACCP-Konzept, das heißt, es ist ein Hazard Analysis and Critical Control Points Konzept, das Aufgaben für den Betrieb, wie etwa die Reinigung allgemein der Produktionsstätte, die Schulung von Mitarbeitern, die Schädlingsabwehr, aber auch die Kontrolle von Wareneingängen umfasst. Also das Unternehmen muss hier ganz genau darlegen oder bekommt Aufgaben zugeteilt, auf die sie achten muss, damit nach dieser Verordnung eine ordentliche Produktion von Lebensmitteln stattfinden kann. Und je nachdem, was wir auch für Lebensmittel haben, gibt es zusätzlich natürlicherweise im Produktionsprozess einen Schritt, der die vorhandenen Bakterien abtöten kann. Und dazu zählen zum Beispiel auch das Erhitzen von Flüssigkeiten oder auch das Filtern von Flüssigkeiten, um Bakterien zu entfernen. Das ist je nach Lebensmittel, was hergestellt wird, ganz, ganz unterschiedlich. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Brotherstellung angucken, dann haben wir eben hier auch diesen Erhitzungsprozess am Ende. Also blöd gesagt, egal was vorher mit dem Teig passiert ist, dadurch, dass danach das Brot einmal komplett durcherhitzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Bakterien dann im Brot befinden, wirklich sehr, sehr gering. Im Falle von Ferrero kann man mittlerweile sagen, oder hat Ferrero in einer aktualisierten Pressemitteilung auf ihrer französischen Seite dargestellt, dass die Verunreinigung mit Salmonellen durch einen Filter am Ausgang zweier Rohstofftanks, dass dadurch die Salmonellen eingetragen wurden. Filter werden klassischerweise eingesetzt, um Flüssigkeiten zu filtrieren. Das heißt, wenn wir in einer Produktionsstraße Rohstoffe wie etwa Milch dazugeben, dann helfen diese Filter, dass Bakterien und andere Keime zurückgehalten werden. Das heißt, die Flüssigkeit wird durch diesen Filter gejagt. Den Filter kannst du dir als so ein feinmaschiges Netz vorstellen. Und die Löcher in diesem Filter, die sind so klein, dass zwar die Flüssigkeit durchgeht, aber nicht die Bakterien. Und die Folge davon ist, dass die Bakterien dann zurückgehalten werden, im Filter verbleiben und die Flüssigkeit auf der anderen Seite quasi sauber herauskommt, also frei von Bakterien ist. Wenn wir uns jetzt die Schokoladenproduktion angucken, dann ist es erstmal so, dass die Kakaobohnen erstmal aufgebrochen, geröstet und anschließend gemahlen werden. Und aus diesen gemahlenen Kakaobohnen kommt dann letztendlich die Kakaomasse, die dann noch sämtliche Schritte wie zum Beispiel das Pressen und das Pulverisieren durchläuft, damit wir dann am Ende das Kakaopulver haben. Dieses Kakaopulver wird dann mit Kakaobutter, Zucker und Milch gemischt. Also in diesem Schritt kommt dann die Milch, die hoffentlich steril ist, dazu. Diese Masse wird anschließend ordentlich durchgemischt, anschließend fein gewalzen. Und dann kommt ein für die Schokolade sehr, sehr wichtiger Prozess. Das ist der Schritt des Konchierens. Und das ist ein Prozess, der bei 90 Grad über damals bis zu 72 Stunden stattfindet. Der Prozess des Konchierens ist aber dadurch, dass er für das Aroma der Schokolade sehr, sehr wichtig ist und auch für die Konsistenz, sozusagen Betriebsgeheimnis der Schokoladenhersteller. Im Allgemeinen wird gesagt, dass dieser Prozess bei 90 Grad und 72 Stunden stattfindet. Nachdem, wenn du dir aber vorstellst, dass über 3 Tage lang wirklich permanent Energie reingepfeffert werden muss, damit diese 90 Grad bei riesigen Kakao- oder Schokoladentanks, da riesige Energiemengen reinfließen, versucht natürlich so eine Firma, weil die ja natürlich Profit machen wollen, versuchen die, diesen Prozess seit Jahren zu optimieren und da auch ein bisschen rumzuspielen. Das, was man im Internet findet, ist, dass der Prozess versucht wird zu optimieren. Wie dieses Optimieren allerdings aussieht, ist nicht ganz klar. Ziel ist es natürlich, Energie einzusparen. Ich kann mir vorstellen, und das sind jetzt Vermutungen, keine Ahnung, ich bin kein Schokoladenhersteller, ich kenne mich da auch nicht wunderbar aus, aber wenn man irgendwas einsparen möchte, dann versucht man das entweder durch alternative Methoden zu machen. Wenn man beim Konchieren an sich bleiben möchte, dann sind die einzigen Sachen, mit denen man spielen kann, halt wirklich die Temperatur und die Zeit. Die 90 Grad über 3 Tage sollten in aller Regel ausreichend, also mehr als ausreichend sein, um Salmonellen abzutöten. Das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum, wenn du zum Beispiel Geflügelfleisch holst, du penibelst darauf achten solltest, dass es einmal komplett durcherhitzt ist. Und das ist bei 90 Grad definitiv der Fall über 3 Tage. Deswegen, was man sich noch überlegen kann, wie es dazu kommen konnte, dass Salmonellen reingetragen wurden, ist halt einfach, dass vielleicht die Produktionsstätte nicht ordentlich oder die Produktionsteile teilweise nicht ordentlich gereinigt waren oder aber, ja, der Mensch, ein infizierter Mensch selbst die Ursache dafür sein kann. Das sind, wie gesagt, alles Mutmaßungen. Die Untersuchungen, also mittlerweile wurde das belgische Werk geschlossen und die belgischen Behörden kümmern sich gerade darum, dass dieser Vorfall aufgeklärt wird. Wir werden sehen, was da rauskommt, was jetzt letztlich die Ursache ist, ob es wirklich diese Filter am Rohstofftank waren. Da kann es halt wirklich nur sein, dass die Filter defekt gewesen sind oder nach dem letzten Wechsel nicht ordentlich montiert worden sind. So oder so finde ich es aber eine ziemliche Frechheit, das seit Mitte Dezember quasi geheim zu halten und erstmal abzuwarten, ja, was passiert oder ob überhaupt was passiert und ob es jemand merkt. Um diese Schokoladenproduktion jetzt ganz schnell nochmal abzuschließen, nach diesem Konchieren, also wenn wir das Kakaopulver mit Kakaobutter, Zucker und Milch gemischt haben, das fein gewalzt wurde und dann konchiert wurde, wird diese Schokoladenmasse dann ganz letztendlich noch ja in diese ganz vielen verschiedenen Formen, wie zum Beispiel kleine niedliche Osterhasen gepresst, wird dann nur noch, also es härtet dann noch aus und dann sind die Kakaoerzeugnisse, Schokolade oder auch Schokoladenerzeugnisse fertig. Wenn wir das bis jetzt also mal festhalten, dann ist es ja eigentlich schon fast ziemlich unwahrscheinlich, dass da eigentlich irgendwas eingetragen wird. Also gerade, weil wir diesen doch wichtigen Schritt des Konchierens in der Schokoladenproduktion haben. Von daher finde ich es persönlich sehr, sehr interessant, was dann letztlich bei der Untersuchung der belgischen Behörden herauskommen wird, wie es zu diesem massiven, teilweise ja muss es ja massiver Salmonellenbefall sein, weil ja wirklich mehrere Produkte betroffen waren und 114 bestätigte Fälle innerhalb der Europäischen Union sind halt und England sind halt nicht gerade wenig. Gerade wenn man sich auch anguckt, dass viele Kinder davon betroffen sind. Ja, und jetzt ist ja eigentlich die Frage, okay, wir haben jetzt diesen großen Lebensmittelrückruf durch Ferrero. Und ich glaube, das ist letztlich so publik geworden, weil gerade wir jetzt vor der Osterzeit stehen und diese Produkte einfach wirklich zuhauf dann auch weiter verschenkt werden. Und wenn man sich mal sonst abseits davon über kontaminierte Lebensmittel informieren möchte, dann kann ich dir die Seite lebensmittelwarnung.de ans Herz legen. Das ist ein Portal für alle Produktrückrufe, die Deutschland betreffen. Lebensmittelwarnung.de ist eine Internetseite, eine Seite der Behörden der Bundesländer und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das seit 2011 über alle betroffenen Lebensmittel informiert, die zurückgerufen werden. Und wie bereits erwähnt, das betrifft alle Produktrückrufe, die Deutschland betreffen. Das heißt, es betrifft nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung, die aufgrund von einem zu hohen Chromgehalt zum Beispiel zurückgerufen werden. Es betrifft aber auch Spielzeuge und sämtliche andere und auch Tattoofarben. Also Tattoofarben, ich weiß nicht, ob du das wusstest, die sind gar nicht gesetzlich irgendwie geregelt, also die Qualität ist nicht gesetzlich geregelt, sodass es da auch zu sehr großen Unterschieden kommen kann. Und auch wenn es Tattoofarben betrifft, dann wird es da auch veröffentlicht. Allgemein, um sich seriös über seriöse Quellen, über Lebensmittelinfektionen, Lebensmittelkontamination und Produktrückrufe zu informieren, kannst du dich im Allgemeinen beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf den Internetseiten informieren, aber wie gesagt auch bei lebensmittelwarnung.de. Denn leider sind mit Bakterien und anderen Mikroben verunreinigte Lebensmittel gar keine Seltenheit. Ich persönlich habe hin und wieder mal von einigen Rückrufen mitbekommen, war aber in den seltensten Fällen davon betroffen. Von daher, gerade jetzt auch in der aktuellen Situation, war ich sehr neugierig, was diese Seiten so hergeben und habe mich da mal ein bisschen informiert und bin in der Tat darauf gestoßen, dass es zwischen 2011 und 2021 etwa 1700 Produktrückrufe gab. Etwa 80% von diesen Produktrückrufen, und das sind immerhin noch erstaunliche 1400 Rückrufe in diesen 10 Jahren, betrafen Lebensmittel. Wenn man sich dann noch anschaut, warum diese Lebensmittel zurückgerufen wurden, also das kann einmal sein, weil eine falsche Allergenkennzeichnung drauf war oder weil sonst irgendwie eine Etikettierung falsch war, in etwa 33% der Fälle von diesen 1400 Lebensmittelrückrufen in den letzten 10 Jahren 33% der Fälle konnten auf mikrobiologische Verunreinigungen zurückzuführen sein. Und das können Kontaminationen mit Bakterien, Pilzen oder ihren Giftstoffen sein. Für 2021 waren das dann etwa 80 lebensmittelbedingte Rückrufe wegen Verunreinigungen mit Mikroorganismen. Und jetzt meine Frage an dich. Wie viele von diesen 80 lebensmittelbedingten Rückrufen hast du mitbekommen? Ich habe mal geschaut und wollte nochmal, naja, was heißt rekonstruieren? Einfach mal schauen, welche Lebensmittelrückrufe es wirklich für 2021 gab, also welche Produkte zurückgerufen wurden und so weiter. Leider sind die gar nicht mehr alle online. Das Problem hierbei ist nämlich, dass Beiträge entfernt werden, wenn das Lebensmittel zum Beispiel gar nicht mehr im Handel vertrieben wird oder wenn das Produkt bereits verbraucht wurde, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wurde. Das heißt, von diesen für 2021 80 gemeldeten lebensmittelbedingten Rückrufen sind derzeit noch 30 in der Liste zu finden. Ich bin da mal diese Liste durchgegangen und ganz ehrlich, ich habe von den meisten nichts mitbekommen. Also wenn du dich wirklich nicht aktiv selbst darum kümmerst, zu schauen, welche Lebensmittelrückrufe es gibt, ich glaube, dann gehen die meisten unter. Manchmal fällt es einem auf, wenn man einkaufen geht und der Laden das dann noch explizit zurückruft. Jetzt die ganzen Ferrero-Rückrufe, die hängen jetzt auch zum Beispiel bei Lidl oder bei anderen Konzernen, hängen die in den 4 Jahren. Bei DM sieht man das auch sehr, sehr häufig und bei Rossmann. Aber ich glaube ganz bewusst, ich weiß nicht, ob wir wirklich alle mitbekommen. In dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge findest du die Liste der, ja, sind die letzten 2 Jahre, die Stand 14.04.2022 noch in der Liste von lebensmittelwarnung.de eingetragen sind. Und da habe ich dir aufgeführt, wann der Rückruf erfolgte, welches Lebensmittel das betraf und was der Verursacher war. Um dir mal ein paar Beispiele aus dieser Tabelle zu geben, die letzten Rückrufe waren zum Beispiel Ziegenkäse, wo Listeria monocytogenes gefunden wurde. Es betrifft aber auch zum Beispiel abgepackte Wraps, wo Salmonellen gefunden wurden, Haferriegel, Hähnchenbrustfilets, Gänsebrüste, Käse, Teewurst, Bratwurst, wieder Käse, Matjesfilet. Da wurden ganz oft entweder ja, Listeria monocytogenes oder Salmonellen gefunden. Es kommen aber auch ganz oft wirklich Gewürze vor, die zurückgerufen werden. Tahini, also so eine ein Sesammus oder auch teilweise tiefgekühlte oder nicht tiefgekühlte Kräuter. Aber am besten, du schaust einfach mal selbst in der Tabelle nach, die es in meinem Blogbeitrag gibt. Wenn man sich jetzt diese Liste anguckt, dann wird in den die noch zu finden sind, in den Rückrufen, die noch gelistet sind, sind etwa 80% der Fälle durch Salmonellen verursacht. Etwa 13% werden durch Listerien verursacht und etwa 4% der Fälle durch EHEC. Listerien, da besonders Listeria monocytogenes, ist ein Bakterium, das besonders für Schwangere eine Gefahr darstellt, weil es zu Frühgeburten kommen kann. Listerien finden wir ganz oft in Rohmilchprodukten, aber auch in Wurstprodukten. Und daher auch die Empfehlung für Schwangere, keine Rohmilchprodukte zu sich zu nehmen, weil eben die Gefahr, sich mit Listerien und ja zu infizieren und damit eine Gefahr für das Ungeborene, sich dem auszusetzen, doch sehr, sehr hoch ist. 4% der Fälle durch EHEC. EHEC hast du vielleicht letztens auf meinem Instagram-Account mitbekommen. Es ist ja das Bakterium, mit dem ich jeden Tag im Labor arbeite. EHEC sind enterohämorrhagische E. coli. Und wenn du dich an 2011 erinnern kannst, die können sehr, sehr schlimme blutige Durchfälle verursachen. Aber im Allgemeinen kann man sagen, egal ob es jetzt Listerien, Salmonellen oder EHEC sind oder was sonst noch für Bakterien in den Produkten gefunden werden, diese Erreger stellen besonders Gefahren für Kinder, Ältere und Menschen mit einem schwachen Immunsystem dar, weil sie meistens nicht in der Lage sind, diese Krankheitserreger adäquat zu eliminieren und eben auch Schwangere. Wenn wir uns jetzt mal die Seiten vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit angucken, die haben jetzt Ende März eine neue Veröffentlichung herausgebracht, wo sie die Top 3 Lebensmittel vorstellen, die von mikrobiologischen Kontaminationen betroffen sind. Allgemein kann ich die Seite empfehlen. Du findest allgemeine Informationen über Bakterien, die halt eben lebensmittelbedingte Infektionen auslösen können. Genauso gut findest du halt aber eben auch diese Informationen, was die Top 3 der kontaminierten Lebensmittelgruppen sind. 1 sind Fleisch und seine Erzeugnisse, weil wir hier ganz oft Listerien, EHEC und Salmonellen finden. 2. Platz sind Milch und Milchprodukte, hier ganz besonders Rohmilchprodukte, weil eben diese nicht pasteurisiert sind, das heißt nicht durcherhitzt sind. Hier finden wir auch Salmonellen und Listerien, eben besonders in Rohmilchprodukten. Und die 3. Kategorie sind Getreide und Backwaren, hier ganz besonders Pilze und Sporen und ihre Giftstoffe. Hier finden wir aber auch vermehrt, gerade in den letzten Jahren, zum Beispiel EHEC. Was kannst du heute also aus dieser Podcast-Folge mitnehmen? Also, wir finden Bakterien leider in den letzten Jahren doch häufiger in Lebensmitteln. Und das sind nicht nur Produkte wie jetzt durch Ferrero zurückgerufene Produkte, sondern ganz besonders Fleisch und seine Erzeugnisse, Milch und Milchprodukte und auch Getreide und Backwaren. Gerade wenn du Fleisch zu dir nimmst oder zubereitest, achte selbst auf deine ordentliche Hygiene, also das heißt, einerseits die Hände vorher zu waschen, aber auch alles, was mit Fleisch in Kontakt gekommen ist, da nicht noch unbedingt das Gemüse drauf zu schneiden, sondern das wirklich ordentlich zu spülen, am besten, wenn du hast, im Geschirrspüler und das nicht noch mit anderen Lebensmitteln in Kontakt zu bringen. Bei Milch und Milchprodukten, wenn du Rohmilchprodukte zu dir nimmst, dann musst du dir einfach dessen bewusst sein, dass davon eine gewisse Gefahr ausgeht. Wenn du ein gutes Immunsystem hast, stellt es in aller Regel kein Problem dar. Es kann aber hier auch zu Infektionen kommen. Also, und auch wenn du zum Beispiel rohes Fleisch oder so isst, kann da halt einfach ein Risiko da sein, sich mit Bakterien zu infizieren. An sich alles, was gut durcherhitzt ist, also einmal gut durchgebraten, das Steak am besten, auch wenn es nicht jeder mag, schön durch oder einmal schön durchgekocht, davon geht in aller Regel keine Gefahren aus. Speisen, die Milch und Ei enthalten, da besonders gut darauf achten, dass sie durchgängig gekühlt sind, also dass da die Kühlkette nicht unterbrochen wird, denn das kannst du in der Podcast-Folge zum Bakterienwachstum nachhören. Bakterien können sich sehr, sehr schnell vermehren und sobald die Temperatur gerade auch bei Salmonellen über 7 Grad ist, wachsen die munter vor sich hin und erreichen innerhalb sehr kurzer Zeit eine sehr, sehr hohe Bakterienzahl. Ja, und ansonsten Ich glaube, wenn du dich und dein Immunsystem gesund hältst und so ein bisschen darauf achtest, wie du mit den Lebensmitteln umgehst, dann ja, kannst du es natürlich nicht komplett ausschließen, aber du kannst schon mal eine sehr gute Grundlage dazu bieten oder legen, dass ja Lebensmittelinfektionen bei dir vielleicht nicht so häufig vorkommen. Ganz am Ende würde mich jetzt natürlich interessieren, von welchen Rückrufaktionen du erfahren hast, mal abgesehen von dieser aktuellen Rückrufaktion von Ferrero. Ja, ich würde jetzt unter meinem Blogbeitrag schreiben, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, bei Spotify gibt es eine Kommentarfunktion. Ansonsten geh gerne auf meinen Blogbeitrag, auf diesen, den ich dir hier unten in den Shownotes verlinke. Und ja, schreib es mir doch da gerne in den Kommentaren. Ich bin nämlich wirklich gespannt, wie viel davon wirklich bei uns Bürgern ankommt, ohne dass wir jetzt explizit auf jetzt Seiten wie lebensmittelwarnung.de nachschauen. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn ich eine wundervolle Bewertung zu meinem Podcast bekomme. Wenn du Ideen für eine weitere Podcast-Folge hast oder was dich brennend interessiert, dann schreib mir das gern an hallo@waswirnichtsehen.de. Wenn du mehr Einblicke in den Laboralltag haben möchtest, dann folg mir doch gern auf Instagram. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Besuch auf meinem Blog. Ich wünsche dir jetzt einen, wann immer du diese Folge hörst, schönen Tag oder schönen Abend und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, Isabel.